Also zumal erstmal die nackten Zahlen, das Potenzial ist, wir würden es schaffen, allein durch die Renaturierung aller Moore in Deutschland unsere Klimaziele zu erreichen. Das ist nicht möglich, weil es gibt Städte und wir brauchen auch gewisse Mengen an landwirtschaftlichen Flächen und Forst von mir aus, aber das Potenzial ist entsprechend so groß. Anders formuliert, ohne die Moore werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir müssen handeln.
Hope Punk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten. Mein heutiger Gast ist Alex Cornelsen von Mission to Marsh, einer Moorschutzorganisation, die er vor einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Annie gegründet hat. Alex kommt ursprünglich aus der Werbung und ist erst über Annie, die selbst Moorwissenschaftlerin ist, auf den Moorschutz gekommen. Seit nunmehr 5 Jahren widmen die beiden sich mit Leib und Seele ihrer Mission. Bevor ich auf Mission to Marsh gestoßen bin und den Film gesehen habe, den Alex und Annie gemeinsam gedreht haben, Link in den Shownotes, hatte ich keine Ahnung, was für ein Potenzial für Klimaschutz in den Mooren liegt. Umso mehr freue ich mich, Alex heute im Podcast begrüßen zu dürfen und mehr über den Moorschutz zu erfahren. Lieber Alex, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, unbedingt. Ich stelle dir jetzt die Frage, die ich jedem stelle. Wie stehst du zur Hoffnung?
Ich möchte der Hoffnung nicht die Hoffnung überlassen. Also es gibt ein tolles Modell, was sich aktive Hoffnung nennt. Kam sicherlich mal im Podcast. Gerade Jane Goodall ist da eine große Verfechterin von. Und ich mag das. Also ich mag das Thema Hoffnung selbst in die Hand zu nehmen, selber alles dafür zu sorgen, dass es eine Hoffnung geben kann. Und so kann ich auch Hoffnung haben. Also ich würde ungern jetzt einfach sagen, das passt schon, die Politik kriegt das hin, ich lehne nicht mal zurück, sondern ich sage, es ist schwierig, es ist viel zu tun und manchmal auch frustrierend, aber wenn ich alles dafür gebe, dass es besser werden kann, dann kann ich Hoffnung haben.
Hattest du immer schon diese Art von Hoffnung oder ist es etwas, was sich bei dir in den letzten Jahren entwickelt hat?
Nee, ich komme aus einem sehr starken Frust. Also aus einem sehr starken Gefühl der Angst, Überforderung, des Selbstzweifels auch. Also dieses Gefühl, die Welt brennt und ich sitze in einem sinnlosen Meeting, was mich wirklich runtergezogen hat zu einer oder in eine Situation hinein, wo ich auch nicht mehr arbeitsfähig gewesen bin. Also ich konnte auch einfach meine To-Dos nicht mehr machen und saß da und dachte, das ist doch alles Bullshit, das ist doch alles Quatsch, was ich hier tue. Ich muss doch irgendwas Sinnvolles tun. Und dann habe ich mich auf eine lange Suche, auf eine Reise begeben, um Hoffnung zu finden.
Das hast du ja inzwischen getan. Du bist mit deiner Frau Annie zusammen, hast du ein Projekt ins Leben gerufen, Mission to Marsh. Magst du mal erzählen, was das ist und was das für dich mit Hoffnung zu tun hat?
Also Mission to Marsh ist ein Wortspiel. Man kennt vielleicht die Mission zum Mars. Es gibt viele sehr reiche Menschen mit Einfluss, die entschieden haben, dass die Zukunft der Menschheit auf einem anderen Planeten stattfinden muss. Wir sind überzeugt davon, dass die Zukunft der Menschheit auf der Erde ist. Und es macht keinen Sinn, nach Wasser auf dem Mars zu suchen, wenn wir wissen, wir haben Wasser hier. Wie gehen wir damit um? Und so ist die Mission entstanden, dass wir das haben wollen, um gemeinsam, aber auch mit anderen Menschen Gutes bewirken zu können. Aber nicht in irgendeinem Bereich, sondern einen ganz spezifischen Bereich in dem Thema Moorschutz. Ich selber hatte keine Ahnung von Mooren, obwohl ich viele Bücher zum Thema Umwelt- und Klimaschutz gelesen habe, tauchte das Thema Moore kaum auf. Aber Anni, die ich damals kennengelernt habe, auf privatem Wege, ist Moorwissenschaftlerin. Das heißt, Anni hat damals schon gewusst, bei unserem ersten Date mir auch davon erzählt, wie schützenswert Moore sind, wie viel CO2 die speichern können, wie sie uns vor Hochwasser und vor Dürren schützen, wie wichtig die sind für Artenvielfalt. Und so war unser erstes Date so ein Schock für mich, Nachhilfeunterricht im Bereich Umweltschutz zu bekommen und gleichzeitig von ihr zu wissen, was da für ein Potenzial ist. Und so ist relativ schnell die Idee entstanden, gemeinsam was zu tun für den Moorschutz, denn sie war auch frustriert als Wissenschaftlerin. Denn die Wissenschaft, in der sie sich befand, weiß schon seit Jahrzehnten, wie wichtig Moore sind, wie wichtig es ist, die nicht trocken zu legen, sondern nass zu haben oder wieder nass zu machen. Aber nur reden und nur forschen hat sie nicht zufriedengestellt. Und sie hat nach Wegen gesucht, mehr Menschen zu erreichen und mehr Impact zu erzeugen. Und so konnte ich mit dem, was ich konnte, Marketing, einfach bei ihrer Moorschutzmission sozusagen helfen. Und so ist die Mission to Marsh geboren worden.
Sehr cool. Du hast es vorhin gesagt, Mission to Mars ist ja so eine Vision von Elon Musk etc., die sagen, okay, wir haben auf dem Planeten Erde nicht unbedingt eine Zukunft. Und viele Menschen, die sich auch um das Klima sorgen und die sehen in diesem Hitzesommer auch, wie die Welt brennt, wo es in ganz Europa, nicht nur hier, Kanada, USA, you name it, überall gibt es, brennen die Wälder. Und da ist es ja leicht, die Hoffnung zu verlieren. Und die Moore sind ja ein sehr, sehr großer Hebel dafür, Klimaschutz auf der Erde wirksam zu betreiben, oder? Kannst du nochmal sagen, wie, was für einen Hebel die Moore haben, also wie wichtig die Moore sind?
Absolut. Also das Thema, was vielleicht alle schon mal so irgendwo gehört haben bei Mooren, ist, dass sie sehr viel CO2 speichern, also genauer genommen den Kohlenstoff, wenn sie nass sind. Also es ist so, dass wenn Pflanzen und Bäume in ein Moor fallen und unter Wasser sind, entsprechend der Kohlenstoff, also die Biomasse unter Wasser, konserviert wird. Also alles, was an CO2 da ist, wird gespeichert und geht nicht in die Luft. Und das passiert seit Jahrtausenden. Also in Europa seit der letzten Eiszeit haben über tausende von Jahren diese Moore, sind die gewachsen und haben die Kohlenstoff aufgenommen. Mit dem Trockenlegen kommt aber dieses CO2 wieder in Luft und das beschleunigt die Klimakrise extrem. Also bei uns in Deutschland ist ein großer Teil der Emissionen einfach nur, weil Moore trockengelegt sind.
In Deutschland sind, was habe ich neulich gelesen bei euch, 95% der Moore sind trockengelegt in Deutschland?
Genau, also wirklich fast die meisten. Und der Teil, der noch da ist, ist auch nicht wirklich intakt und nicht wirklich nass. Das ist wirklich nur noch letzte Relikte, die wirklich CO2 speichern können, sondern zu CO2-Schleudern geworden sind, weil wir Menschen die einfach nutzen für Landwirtschaft oder für Torfabbau, also für Blumenerde, werden die kaputt gemacht.
Ist das einer dieser Gründe, weshalb man keine torfhaltige Erde im Garten nutzen sollte?
Bingo, genau. Okay. Es gibt Alternativen, ganz einfach. Und das ist der allereinfachste Hebel, wenn man Gartenerde haben möchte. Jetzt gerade ein bisschen die Saison vorbei im Sommer, aber für nächstes Jahr auf torffreie Blumenerde zu setzen oder Gartenerde zu setzen, die geht genauso gut. Also das ist nicht nur der Kohlenstoff, sondern auch das Thema Wasser. Also es ist gerade angesprochen, dass überall Wassermangel ist oder wenn es so trocken ist, dass die Wälder brennen, es fehlt Wasser. Moore sind aber Superhelden, was das Thema Wasser angeht, weil sie Wasser speichern können. Die sind wie ein Schwamm, die saugen das Wasser auf und können das Stück für Stück abgeben. Und das heißt, in der Region ist es einfach nass. Also jetzt war ich auch gestern wieder in einem Moor. Das Wasser ist da, weil die Pflanzen das speichern und einfach nur Stück für Stück abgeben und sich einfach wegfließt wie in einem Fluss oder wie in den Städten, wo einfach das ganze Wasser schnell weggebracht werden soll. Das wird einfach gehalten. Und das ist extrem praktisch, denn dort ist das Wasser einfach gehalten und schützen das für Hochwasser. Das heißt, wenn es einmal extrem viel regnen sollte, und das wird ja auch schlimmer, also heißt, extrem Regenereignisse werden auch stärker, können die Moore das wieder aufsaugen. Und wenn es dann lange trocken ist, so wie jetzt mehrere Wochen hinweg, können sie einfach das Wasser halten. Und das ist etwas, was wir als Werkzeug auch sehen dürfen als Menschen. Also es geht da nicht nur um Naturschutz, und wie können wir die Natur schützen, sondern wie können wir die Natur für uns auch nutzen in irgendeiner Form. Und nasse Moore brennen nicht. Und es gibt gerade ein wunderschönes Bild, was gerade viral geht, wo ein großer Wald, glaube ich, in Kanada brennt. Und in der Mitte ist ein nasses Moor, was grün ist, was blüht, was lebendig ist, weil das Wasser einfach nicht brennen kann. Wäre das Moor aber trocken gelegt, würde es auch brennen. Und wenn Moore brennen, dann richtig. Also dann brennen die auch unterirdisch über mehrere Monate hinweg. Die kann man praktisch gar nicht löschen. Also nochmal ein Grund, die Moore intakt zu halten. Und dann gibt es so einen Bonus, das ist die Artenvielfalt. Also auch da haben wir gerade das Beispiel, wir waren jetzt gerade auf einer kleinen Moorexpedition nach Frankreich und früher war das so, in meiner Kindheit, wenn man von Deutschland nach Frankreich gefahren ist an die Küste, war die Windschutzscheibe komplett voller Insekten. Diese Geschichte hört man wieder. Jetzt habe ich ein Foto gemacht, als wir komplett bis zur Côte d'Azur gefahren sind, nix. Wir mussten nicht einmal die Scheibe wischen. Die war komplett sauber und das heißt, oder es zeigte deutlich, unser Insekten- oder Artensterben. Moore, wenn sie nass sind, hingegen sind voller Insekten. Also Libellen, aber auch Mücken und Fliegen und alles kleines Kriech- und Fliegtier ist einfach da. Und das brauchen wir so dringend, denn ohne Insekten haben wir keine Vögel. Ne? Also alles bricht zusammen, wenn wir dieses krabbelige Tier nicht haben. Und da helfen die Moore einfach immens, wenn sie nass sind.
Dann sind Moore ja offensichtlich etwas, was Hoffnung schenken kann. Wir schenken euch ja Hoffnung, wahrscheinlich. Aber der Zustand der Moore, wie geht ihr damit um, dass die Aufgabe, die vor, also wenn jemand zu euch kommt und sagt jetzt, okay, das klingt echt alles richtig schön und gut, nur reicht das? Wie versucht ihr mit Mission und Marsch da anzusetzen, um richtig Aufmerksamkeit für Moore zu schaffen und welchen Hebel habt ihr da mit eurem Ansatz? Weil ihr sprecht ja gezielt auch Unternehmen an. Also nicht einfach, ihr seid kein Verein, der sich jetzt darum kümmert, Moore zu schützen oder so, sondern ihr versucht ja ein großes Rad zu drehen mit dem, was ihr tut. Wie macht ihr das?
Das Ironische ist ja, wenn ich mir ein Moor angucke, dann wird es eher so düster und mystisch und vielleicht auch gefährlich wahrgenommen, dass so ein Ort der Ort.
Mit vielen Mücken.
Genau, mit Moorleichen. Dass so ein Ort der Ort unserer Hoffnung da sein soll, ist irgendwie ironisch, irgendwie paradox. Aber das ist es genau. Und ich schmunzle immer wieder, weil eigentlich lösen die viele Probleme, die wir im Bereich Umwelt- und Klimaschutz haben. Die Herausforderung ist halt, dieses Bild in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Denn wenn man jetzt auch rumläuft und rumfragt, und jetzt bist du hier gerade in unserem Haus Amore, also unserem Haus am Moor, wenn die Menschen hier fragst, die haben ein negatives Bild von Mooren und die wurden trockengelegt, um irgendwie nutzbar zu machen. Selten sagen Menschen, oh, das ist super schön, da gehe ich immer zum Birdwatching. Gibt es? Aber im Großen und Ganzen ist das Image einfach relativ negativ. Und da setzen wir dann an. Also wir reden vom Narrativ. Also wir reden darüber, wie schaffen wir, die Menschen davon zu überzeugen, dass Moore schön sind, schützenswert sind, dass ich da hingehen kann, dass ich da wandern gehen kann, dass da wunderschöne Wanderwege sind auf Holzwegen, also auf Bohlenwegen mit Picknickplätzen. Das versucht Mission Tomage. Und als ich Annie kennengelernt habe und selber wirklich nichts wusste von Moorschutz, habe ich im Prinzip gesagt, gibt es denn irgendwie einen Film, den wir zusammen gucken können? Weil es gibt zu jedem Thema irgendwie einen Film, der danach Mut macht. Die fangen mal düster an und am Ende ist immer Hoffnung von dieser
Hope Punk und so.
Ja. Genau, wenn hast du immer Bock anzupacken und Hoffnung. Und sind wir jetzt zum Moore nicht wirklich. Na klar, gibt es hier und da mal so eine WDR-Doku zu Beiträgen irgendwo. Aber so etwas, was im Kino läuft, gibt es nicht. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann lass doch selber einen machen. Dann lass doch einen Film über Moorschutz machen, aber nicht einfach nur als Reportage, so wie speichern Moore CO2, sondern als Abenteuer. Und relativ schnell war klar für mich, dass sie auch gerne die Welt sehen möchte und alles über die Moore der Welt entdecken oder erfahren möchte. Und habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das auch so. Ich bringe dich zu den besondersten Mooren der Welt, weil in Deutschland gibt es ja fast keine mehr. Du kannst forschen, du kannst mit Expertinnen sprechen und ich möchte davon oder daraus einen Film machen.
Na, Anni kommt ja aus der Wissenschaft, die hat vorher auch in der Wissenschaft
angefangen. Genau, ganz genau. Das heißt, genau dieses Netzwerk hat sie ja und hat die Kontakte, nur hat sie die nicht unbedingt besucht oder ist da nicht unbedingt hingegangen, um die Moore dort anzugucken bisher. Und ich bin zwar kein Filmmacher, aber es gab in den letzten Jahren einfach einen Trend zu viel Indie-Filmen oder selbstgemachten Filmen mit einer Handykamera, wie auch immer. Und das konnte man halt nutzen. Heutzutage ist ja Technologie sehr bezahlbar. Also eine Drohne zu kaufen, eine Kamera zu kaufen, das muss doch machbar sein. Und damit entschieden, den Mission to Mars-Film zu machen. Damals hatten wir den Namen zwar noch nicht, aber schon die Idee und sind dann von den Mooren von Kanada bis nach Feuerland gereist, weil dort ganz besondere Moore sind, die wirklich noch intakt sind, noch nass sind, wo Sümpfe sind, Alligatoren und wo Kraniche brüten und wo man wirklich erst merkt, wie auch die Moore früher aussahen, bevor sie zerstört wurden. Also gerade die kanadische Landschaft ist der von Niedersachsen, wo wir wohnen, sehr ähnlich, wie es hier vor 300, 400 Jahren ausgesehen hat. Und das war der spannende Teil zu sagen, dann lass uns doch so eine Geschichte erzählen, dass Menschen Moore sehen und denken, das ist doch schön. Und während wir es gemacht haben, haben wir auch gemerkt, dass Menschen auch nicht nur reden möchten, sondern auch handeln möchten. Und die fragen dann relativ schnell nach, okay, was kann ich tun? Und wie du gesagt hast, man kann torffreie Blumenerde kaufen, man kann natürlich spenden, aber wir wollen vor allem, dass Menschen sich beschäftigen und das Unternehmen aktiv werden. Und dann können sozusagen jetzt inzwischen Unternehmen an dieser Mission to Mars Sponsoren werden. Also sie können ein Teil dieser Mission werden. Und das finden die richtig gut. Denn Unternehmen haben manchmal von sich aus, aber auch manchmal aus vom Druck aus von den Mitarbeitenden und von außen her, das Bedürfnis, Gutes zu tun. Die meisten Unternehmen pflanzen Bäume, sind auch davon ein bisschen gelangweilt und suchen nach nächsten Thema und sagen, wir machen doch mit uns Moorschutz. Inzwischen haben wir auch Moorprojekte, wo Unternehmen wirklich sagen, wir geben euch Geld für die Renaturierung, auch für die Kommunikation darum. Wir gehen mit dem Unternehmen ins Moor hinein. Wir haben die Geschäftsführer und den Vorstand dabei, die selber das Thema Umweltschutz in die Hand nehmen und nicht nur über den Fußabdruck sprechen, der ist ja ein wichtiges Thema ist, was man debattieren kann, aber vor allem über den Handabdruck sprechen. Und das ist einfach so ein starkes Bild, wenn eine Geschäftsführerin mit Gummistiefeln und Spaten mit uns im Moor ist und was tut. Und das Bild hilft uns dabei, das zu transportieren, dass es dort wirklich was zu tun ist. Und der Nachteil, dass so viele Moore trockengelegt sind, ist gleichzeitig auch ein Vorteil, weil so viel zu tun ist, was wir machen können, wo wir handeln können. Es gibt Moore in jedem Bundesland in Deutschland. In jedem Land auf der Welt gibt es Moore, die trockengelegt sind, wo man sofort handeln kann, wo wir nicht über Verzicht sprechen müssen, nicht über, ihr müsst weniger, ihr müsst das nicht machen, sondern über, lasst uns gemeinsam diese Chance nutzen.
Das, was du meinst mit Handabdruck, also proaktives Tun.
Ja, das ist wirklich, das geht mit Gummistiefelspaten. Wir verschließen Entwässerungsgräben, also Moore werden durch Entwässerungsgräben trockengelegt. Die kann man zumachen. Wir müssen teilweise invasive Arten entfernen, wir müssen neue Saatgut ausbringen. Also das extrem viel, was man tun kann, ohne irgendwelche Ressourcen oder Kompetenzen zu haben. Und so, deswegen machen wir auch gerne Events im Moor, um da einfach die Menschen dahin zu bringen. Und während sie dort sind und arbeiten, passiert auch dieses Magische, dass sie auch erst dieses Ökosystem, diese Natur überhaupt verstehen und erst dann irgendwie schnallen im Kopf, warum eigentlich ein Moor so besonders ist. Also wir zeigen ihnen auch diese Schwangfunktion, also was vorhin meinte, dass ein Moor Wasser speichern kann. Man kann ein Stück Moor, diese Moorpflanzen, also im Hochmoor sind das Torfmoose, nehmen und ausdrücken. Da kommt so viel Wasser raus, dass man denkt, wie kann das überhaupt sein? Und das sind Dinge, die prägen sich den Menschen ein. Und genau solche Wege dieser Einprägung, dieses auch persönlichen Storytellings versuchen wir irgendwie mit Mission to Mars zu finden.
Cool. Ja, der Film lohnt sich übrigens wirklich. Es gibt den auf Kino on Demand. Habe ich ihn gesehen. Der ist verlinkt über eure Webseite. Und da verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes drauf. Ist ein sehr, sehr schöner Film. Okay. Du meintest gerade, da muss man keine Kompetenzen haben. Also ihr habt ja schon die Kompetenzen und ihr leitet Menschen an, die dabei helfen wollen, oder? Das heißt, als Einzelner kann man ja auch was tun. Man muss jetzt kein Unternehmen sein, um sich euch anzuschließen, sondern man kann mit euch in die Moore gehen. Über eure Website kann man auch sehen, wann ihr in welche Moore geht. Und man kann da bei der Renaturierung dann helfen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Die Kompetenz haben ja wir. Ne? Ja. Anni, die wissenschaftliche, ich entsprechend die organisatorische, dass wir dann Termine finden, auch in Absprache mit den Projekten vor Ort. Also es sind nicht unsere Moore. Bisher machen wir es immer in Kooperation mit anderen Organisationen, die das schon teilweise auch schon viel länger machen. Aber da haben wir Termine, dann gibt es auch Snacks und dann hat man einfach einen schönen Tag zusammen. Und bei Unternehmen ist es halt oft so eine Teambuilding-Maßnahme, dass sie einfach sagen, wir möchten mal mit unserem Team was unternehmen, was Gutes bewirken. Baumpflanzen haben wir dreimal gemacht und Moor ist mindestens genauso cool, sagen wir. Und man sieht es auch den Impact so schnell. Also auch beim Baumpflanzen ist es ja so, man hat den Setzling, da setzt man rein und dann wartet man 50, 60 Jahre in der Hoffnung, dass dieser Baum auch groß wird, irgendwann Kohlenstoff aufnimmt. Mhm. Beim Moor siehst du halt diese Veränderung, dass das Wasser zurückkommt, extrem schnell. Also nach 2, 3 Jahren kann es schon wieder wirklich vernässt sein, dass die Natur zurückkommt, dass die Flora und Fauna zurückkommt. Und da haben wir auch meistens Projekte, die man auch besuchen kann, also die in der Nähe von Wanderwegen sind, wo man auch nach 2 Jahren mal hingehen kann und sagen kann, man nimmt vielleicht die Familie mit und sagt, guck mal da, stand ich im Sumpf, war ich knietief im Wasser und habe das Moor renaturiert. Und das ist etwas, wo wir glauben, was für uns sehr stark motiviert.
Ja, ich finde das, also das ist der Grund, weshalb ich unbedingt mit dir oder mit euch sprechen wollte, weil ich diesen, ich auch in den letzten Monaten, Jahren, auch wenn man Kinder hat, ist das ja auch nochmal so eine Sache, da fragt man sich, boah, wo geht das alles hin jetzt in den nächsten Jahrzehnten? Mission to Mars, Mission to Marsh und so weiter. Und eine Sache ist immer, okay, bewahren, Klimawandel aufhalten. Und das andere, was ich bei euch sehe, ist dieses Rewilding, dieses Wiederaufbauen. Das bedeutet nur, dass nochmal ganz klarzustellen, das bedeutet, man kann über Mission to Marsh zum Beispiel, aber man kann Moore renaturieren. Stillgelegte Moore, die einmal ja, trockengelegt waren, die kann man also wieder aktivieren, sozusagen.
Absolut.
Innerhalb von einem relativ kurzen Zeitrahmen. Und was ist denn das Potenzial, was diese Moore haben, was CO2-Speicherung angeht zum Beispiel?
Also zumal erstmal die nackten Zahlen, das Potenzial ist, wir würden es schaffen, allein durch die Renaturierung aller Moore in Deutschland unsere Klimaziele zu erreichen. Das ist nicht möglich, weil es gibt Städte und wir brauchen auch gewisse Mengen an landwirtschaftlichen Flächen und Forst von mir aus, aber das Potenzial ist entsprechend so groß. Anders formuliert, ohne die Moore werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir müssen handeln. Da gibt es natürlich auch Parteien, also nicht im Sinne von politischen Parteien, sondern von Akteuren, die dann Angst haben, die angewiesen sind auf die Flächen, die Angst haben, dass die Bundesrepublik sagt, wir vernässen jetzt alles. Also gerade die Landwirtschaft ist ja natürlich mit Sorgen behaftet, aber die haben eh Schwierigkeiten mit Dürren und Wasser. Und wir haben Wege gefunden, zum Beispiel, wie man nur einen Teil der Fläche renaturiert, zum Moor macht und der Rest der Fläche dann bestimmt resilienter wird, also besseren Zugang hat zu Wasser und dieses Thema zu wenig, zu viel Wasser lösen könnte. Und das finden dann die Landwirtinnen super interessant, zu gucken, wie kann man das auch kombinieren. Also Renaturierung geht. Natürlich ist es so wichtig, das, was noch da ist, unbedingt zu schützen. Aber das ist in Deutschland eh. Also Naturschutzgesetze sind sehr stark. Da wird niemals jemand die letzten Moore noch kaputt machen. Da ist es eher wichtig, dass man aufpasst, dass die weiterhin nass bleiben. Aber diese 95%, die kaputt oder trockengelegt sind, da reinzugehen, da einen Zugang zu finden, da Kapital zu finden. Das ist natürlich für uns die größte Herausforderung. Wie kriegen wir die Millionen von Euro zusammen oder Milliarden am Ende, die es braucht, um die Moore zu vernässen? Aber weil es geht und weil man es sehen kann, ist entsprechend ein sehr hoffnungsvolles Thema.
Mhm. Eins eurer großen Vorbilder ist ja Patagonia, die euch auch von Anfang an unterstützt haben. Mhm. Gell? Wer sind denn eure, ich sage mal, eure Mitstreiter international jetzt im Moorschutz?
Mhm. Also wir arbeiten vor allem mit Unternehmen zusammen. Also wir haben Ökostromanbieter, Entega heißen die, wo jeder Neukunde, jede Neukunde mit einem neuen Vertrag einfach einen Quadratmeter Moorpatenschaft bekommt. Also in deren Namen wird ein Quadratmeter Moor renaturiert. Finden wir klasse, solche Sachen, weil es sind Tausende von Menschen, die einfach so ein Moorschutzzertifikat bekommen und mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal denken, was ist das? Was ist ein Moore und warum habe ich jetzt hier nicht ein Zertifikat, aber so eine Urkunde? Und sich damit beschäftigen. Das heißt, wir erreichen dadurch halt erstmal viele Menschen. Gleichzeitig ist natürlich ein großer Geldgeber, der uns hilft, Dinge zu tun. Aber auch Mitarbeitende hat. Das heißt, mit den Mitarbeitenden gehen wir ins Moor, mit den Mitarbeitenden machen wir ein Kino-Event. Mit den Mitarbeitenden machen wir einen Moorathon, also ein Sport-Event, wo man seine Bewegung spenden kann.
Also, der läuft doch aktuell, oder?
Da läuft der. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast live geht, aber der geht oder ging bis Mitte September.
Also wir sprechen gerade Mitte August?
Ganz
Mitte
August, genau. Genau, der läuft gerade, da machen gerade knapp 5000 Menschen mit und viele kommen aus Unternehmen, die einfach als Team irgendwie teilnehmen wollen und ihre Bewegung spenden beim Moorathon. Aber Entega ist ein gutes Beispiel, die sind auch jetzt gerade sehr weit oben in der Rangliste. Also das fühlt sich einfach klasse an, wenn diese Unternehmen mit Power, mit Mitarbeitern, mit Kundinnen da so reingehen und auch kommunikativ stark sind. Wir machen einen Workshop mit denen, auch zum gemeinsam zu elaborieren, wie kann Moorschutz in der Zukunft aussehen? Wie kann ich das Städteleben oder Energieversorgung mit Moorschutz verbinden? Und das sind für uns Traumpartnerschaften. Wir haben auch ein Recyclingunternehmen. Also die machen wirklich Recycling von Rohstoffen, also vor allem Müll. Und mit der Tonne recycelt Material wird ein Stück Moor renaturiert. Daraus machen wir eine große Kampagne, die heißt dann We Want More. Das ist ein lustiges Wortspiel, kann man drüber reden. Und die Unternehmen brauchen das. Und die brauchen natürlich authentischen Content, authentisches Material. Und das bringen wir mit. Also Anni und ich behaupten, wir sind authentisch, weil wir als Familie das machen, weil wir bisher zumindest, seitdem wir es kennen, in den letzten 5 Jahren jeden freien Tag mit Moorschutz verbracht haben, selbst die Hochzeit mit Amore für die Moore gefeiert haben. Übertreibt es vielleicht hier und da ein bisschen. Wir glauben aber auch, aber wir glauben auch, dass man das braucht, sie ist ein bisschen überspitzte. Das mögen die Medien wiederum. Also wir haben das Privileg, dass wir zu Podcasts eingeladen werden, aber auch ein Spiegel uns als Hoffnungsträger bezeichnet hat vor 2 Jahren, also als Hoffnungsträger für das Land Deutschland, weil die jetzt einfach als Personen auch das abnehmen. Und das nutzen wir. Und wir laden auch die Menschen zu uns nach Hause ein. Also du bist jetzt bei uns im Haus.
Ja, vielen Dank.
Wir wohnen nochmal hier, ne? Ja, sehr gerne, aber das ist ja das, du siehst, es gibt keine Fassade. Und heutzutage gibt es halt neben all den schwierigen Trends, aber auch schon den Trend bei Social Media, dass Dinge einfach authentischer werden. Mhm. Selbst den prominenten Menschen, die wir nicht sind, aber die nehmen man ja mit. So, man blickt hinter die Kulissen. Das ist Extremfälle wie, weiß nicht, Kaulitz und Kaulitz in einer Netflix-Show und alles.
Da seid ihr jetzt noch nicht, aber.
Nee, das ist gut. Auch nur an Christine, ich weiß nicht davon. Aber auch auf Social Media, ne? Also man ist den Menschen sehr, sehr nah. Mhm. Und das verlangen die Menschen und das verlangen aber auch jetzt die Kundinnen und Kunden bei Unternehmen und das können wir denen bieten und dann können wir auch zeigen, ist unsere Arbeit leicht, was machen wir, wie sieht die Moratorium aus, aber verstoßen wir auch unsere Grenzen. Also wir hatten jetzt gerade einen Social Media Post über die Momente, die sehr schwierig waren. Ein Beispiel war, dass wir gerade einen Dreh hatten für ein wichtiges Video und ich habe den alleine gemacht, damit Anni auf unser frisch geborenes Baby aufpassen kann. Robin war da ein paar Monate alt und sie hat mir mal habe mich einfach nur angerufen und ich war dann ein bisschen genervt, weil ich ja mitten im Dreh gewesen bin. Aber dachte ich, ist vielleicht wichtig. Ich gehe ins Telefon ran und sage nur, jetzt nicht ausrasten, aber Robin wurde vom Hund gebissen, wir sind im Krankenhaus. Also okay, wie soll ich da jetzt nicht ausrasten? Und ich muss jetzt vor die Kamera und habe mich dann irgendwie zusammengerissen, danach sie angerufen und das ist schon sehr extrem. Aber wenn wir diese Momente teilen mit den Menschen, mit der Community, mit den Geldgebern, dann geben sie uns halt noch mehr Ressourcen, weil sie wirklich merken, die beiden von Mission to Mars geben alles rein. Und bei solchen schwierigen Themen, was wir halt haben mit Umweltschutz und Klimaschutz, reicht alles vielleicht gerade so aus. Also es gibt dieses oft gebrachte Zitat mit, dass es viele Organisationen gibt, die hauptberuflich den Planeten zerstören oder ausbeuten und viele versuchen, den nebenberuflich irgendwie zu retten. Also viele im NABU, viele im BUND oder Greenpeace machen das ja nebenbei irgendwie an Wochenenden und nach Feierabend. Aber wie sollen die das schaffen? Und deswegen war für uns auch ganz von Anfang an klar, wir machen keinen Verein für den Moorschutz, sondern wir machen ein Unternehmen. Wir machen ein Unternehmen, wo wir Vollzeit dran arbeiten, wo wir Mitarbeiter da reinholen können, wo wir Gelder einsammeln können. Und das war eine Entscheidung mit 100%. Jetzt gerade sind wir im 5. Jahr oder ist im 6. Jahr schon, juhu. Also für ein Startup schon ein gutes Zeichen. Aber für uns wird es auch gerade schwieriger, weil auch aktuelle Themen wie der Krieg im Iran führt halt dazu, dass es eine Wirtschaftskrise gerade gibt. Und das allererste, was die Unternehmen streichen, ist Jobs oder halt Engagement im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und das merken wir. Also wirklich von heute auf morgen kamen plötzlich keine Spenden mehr rein, keine Unternehmensanfragen mehr rein. Und auch Unternehmen, die was machen wollten, weil das, was schon wirklich zugesagt war, sagen uns einfach ghosten. Ich weiß nicht, ob man das nur im Dating so nennt oder bei Unternehmen auch, aber die einfach
bestimmt
nicht,
auch ein Unternehmen.
Ja, Unternehmensghosten, die einfach nicht mehr reagieren. Und das ist natürlich für eine kleine Non-Profit sehr schmerzhaft. Und da brauchen wir Hoffnung aus anderen Quellen. Und deswegen habe ich ja gesagt, sehr gerne möchte ich diesen Podcast machen, weil Menschen wie du uns halt wieder die Kraft geben, uns bestätigen im Sinne von, was ihr macht, ist gut. Und im besten Fall, macht bitte weiter.
Ich finde, also als ich auf euch gestoßen bin, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, aber wirklich extrem inspirierend und mir gibt es auch Hoffnung, weil ich mache jetzt in Anführungszeichen nur diesen Podcast. Ich gehe nicht in die Moore. Ich wüsste auch gar nicht, wie das geht. Aber ich freue mich ja über jeden, der es macht oder zeigt, wie es geht. Ich gehe auch gerne mal mit euch ins Moor, übrigens.
Deal.
Schau mir das dann auch nochmal vor Ort an. Ein Wort, was mir immer wieder kommt in unserem Gespräch, ist Heilung. Heilung des Planeten, Heilung auch, Heilung auch der Menschen, die dort reingehen vielleicht. Also ich zum Beispiel, ich merke, wie ich immer wieder schwanke zwischen diesen Momenten, wo ich denke, okay, die Welt ist, wie sie ist, alles kann man nicht ändern. Es gibt irgendwie viele Menschen, die viel Gutes tun, dann gibt es wieder auf der anderen Seite Iran-Krieg etc. Würde ich jetzt mal behaupten, ein mangelnder politischer Wille im Bereich Klimaschutz jetzt vieles zu tun und auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch vermeintliche oder tatsächliche unternehmerische Notwendigkeiten, um so einen Laden wie ein Land am Laufen zu halten. Das war jetzt nicht besonders wissenschaftlich ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ihr schafft mit eurem Ansatz, weil du kommst ja aus dem Marketing, aus einem völlig anderen Bereich, du hast es gelebt, auch dieses, du hast es, glaube ich, mal so formuliert, Menschen Dinge verkaufen, die sie nicht brauchen und selber im eigenen Körper erfahren, wie wenig gut dir das tut. Und dann geschaut, okay, wie kann eine Lösung aussehen? Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du im Bereich Klimaschutz wahnsinnig viel gelesen, gemerkt, okay, was tut mir gut, nämlich lesen, Bücher lesen, die einerseits natürlich deprimierend sind, weil es ging um den Bereich Klimaschutz. Du korrigierst mich einfach, wenn ich hier irgendwas falsch wiedergebe, aber du hast innerhalb eines Jahres einmal 100 Bücher gelesen und irgendwann merktest du, okay, Bücher zu lesen tut mir gut während der Pandemie. Ich lese mehr davon. Irgendwann hast du dann Anni kennengelernt und der Boden war ja sozusagen schon bereitet. Du bist ja schon vorbereitet in dieses Gespräch mit einer Moorwissenschaftlerin gegangen, die dich dann, auch wenn es Dates waren, umso schöner, in diese Welt mitgenommen hat, die Moore für sie schon vorher waren. Und so seid ihr so eine Art, ja, so eine Partnerschaft im besten Sinne eingegangen, wie du es vorhin sagtest, im Leben, aber auch in der Arbeit, wo ihr beides, also nichts, was du vorher gemacht hast, war ja verschenkt, weil du das jetzt einbringen kannst in das, was du jetzt tust. Inwieweit ist die Tatsache, dass ihr euer Leben gemeinsam führt, aber auch gemeinsam auf dieses Thema ausrichtet? Man kann ja sozusagen, man kann ja auch irgendwie es vielleicht so formulieren, die Moore haben euch ja auch dieses Leben so ein Stück weit geschenkt, auch mit Kindern und so weiter. Inwieweit ist was macht das Wort Heilung mit dir? Also was denkst du da jetzt ohne, nicht ins Esoterische abrutschen, aber du weißt, was ich meine.
Können wir, aber wenn man jetzt zuhört oder du persönlich einfach denkst, mir geht's gerade richtig schlecht. Ich habe einen richtigen Kacktag, ich habe nur Stress, ich habe nur 1000 Gedanken im Kopf, kann mich nicht konzentrieren, kann vielleicht sogar nicht schlafen. Gehst du dann zum weiß nicht, wenn es Berlin wäre, es zum Alexanderplatz, um dich zu beruhigen, oder gehst du einfach in den Wald? Einfach nur ohne spazieren.
Vielleicht gehe ich einfach in eine Bar.
Ja, das hilft.
Früher wäre das eine Strategie gewesen.
Das hilft für den Moment auf jeden Fall. Diese Betäubung hilft auf jeden Fall. Kennen wir alle. Ne? Also so ein Quick Win, Quick Fix zu haben, das für dich alles zu betäuben, das geht.
Aber ich mach's auch nicht mehr übrigens, ja.
Ja,
das ist klarzustellen.
Hier im Moor gibt es auch keine Bar, tut mir leid. Aber genau, also das wäre eine Alternative. Man kann auch Freunde anrufen, ne? Also verschiedene Copy-Mechanismen. Aber gerade mit an welchen Ort kannst du dich begeben? Neben Bar, die auch laut ist, oder so ein Großstadtplatz. In Hamburg bin ich auch gerne in den Hafen gegangen, wo es auch ein bisschen weiblich ist.
Wasser.
Aber so ein Wald hat für mich was Magisches, was Heilendes für den Kopf. Und Moore können das genauso. Also meistens sind sie nicht bewaldet, wenn sie schön natürlich sind, weil in einem Moor befinden sich eigentlich keine Bäume, die mögen das Wasser nicht. Aber da auf den Weg zu gehen, und im besten Fall hast du Glück und hast einen Sonnenuntergang und einen Sonnenaufgang und ein bisschen Nebel und ein paar Kraniche, die rumkreischen, das ist schon heilend. Und diese Energie anzunehmen, tun wir, glaube ich, zu selten, oder die Zeit dafür zu nehmen. In unserem Fall war das extrem. Also jetzt, wo du den Film gesehen hast, wirst du gesehen haben, dass wir eigentlich keine Kinder bekommen konnten. Konkret ist es so, dass ich unfruchtbar gewesen bin, auch bewiesenermaßen. Also mit Tests extra gemacht, um Anni zu zeigen, pass auf, ich kann dir keine Kinder schenken, auch wenn das dein Wunsch ist. Und sie trotzdem jetzt zusammengeblieben ist, haben wir uns entschieden, zusammen zu sein und diese Expedition zu machen. Und sie ist halt während dieser Reise schwanger geworden. Und ich spreche davon, die Natur hat mich geheilt. Und insbesondere spreche ich davon, dass ich sage, eigentlich waren wir da, um zu erfahren, wie die Natur heilen können. Aber dass es genau andersrum funktioniert hat, ist noch viel schöner für mich. Und inzwischen wir zwei natürlich wundervolle Kinder geschenkt bekommen haben. Und diese Heilung geht einfach auf die Natur zurück. Weil ich habe da keine Ärzte besucht oder Ärztinnen, ich habe da keine Medizin genommen und auch nicht wirklich mehr Sport gemacht. Also wir saßen viel im Auto, um zu den Mooren zu kommen. Und ich finde, das sollten wir mal annehmen und akzeptieren, dass wir ein Teil dieser Natur sind und zu verstehen, dass wir uns immer mehr von dieser Natur entfremdet haben. Also wir leben in klimatisierten Häusern, fahren in beheizten Fahrzeugen, essen, weiß ich nicht, Mahlzeiten, von denen wir nicht wissen, wo kommen die her, aus dem Boden oder aus dem Zuchthaus, keine Ahnung was. Alles ist irgendwie artifiziell, alles ist irgendwie künstlich und naturnah sind wir schon lange nicht mehr. Und ich zum Beispiel, an Christine, kann nicht in den Moor gehen und in den Wald gehen und irgendwelche Beeren pflücken und die einfach essen. Ich hasse es jedes Mal, wenn sie das macht. Und jetzt waren wir gerade in Frankreich in einem Moor und da waren da Rauschbeeren, die heißen so, nicht ohne Grund. Und sie gibt Robin einfach ein, zwei Rauschbeeren aus dem Baum. Und ich so, bist du sicher, dass du uns jetzt, wo wir hier irgendwo nirgendwo sind, Beeren geben müssen? Nein, nein, das passt schon auf jeden Fall. Also die Natur kann schon wirklich viel für uns sorgen.
Aber das ist keine Empfehlung, Rauschbeeren zu essen.
Weil man kann die auch leicht verwechseln. Ne? Das ist genau wie bei Pilzen. Ne?
Sie wusste, was sie pflückt.
Sie weiß es. Robin, geht's gut. Er ist zwar erst nicht dabei, aber ihm geht's gut. Und ich finde das schön. Also die Natur hat uns ja auch früher versorgt, bevor wir die ganzen Technologien hatten. Und ich liebe diese Rückbesinnung, aber ich habe es nie gelernt. Und ich habe es auch bisher nicht hinbekommen, mich hinzulesen und essbare Gartenkräuter oder Waldkräuter zu lesen. Aber Anni kann das. Und einer der Gründe, warum ich sie liebe, ist halt, dass sie ja Wissen hat, das ich nicht habe. Es ist einfach, ich habe mich natürlich in sie verliebt, weil ich sie hübsch fand und intelligent fand und lustig fand, aber vor allem bin ich mich in sie verliebt, weil sie von einem Thema begeistert war, über das man sonst nicht spricht. Ich kenne jetzt dein persönliches Szenario nicht, aber bei ersten Dates spricht man meistens eher über Filme. Und wenn du dann fragst, was ist dein Lieblingsfilm? Ja klar, Herr der Ringe. Ja, meine auch, toll. Lieblingsbuch? Ja, Harry Potter, wirklich sehr inspirierend. Vielen Dank, ich zahle dann. Aber dann eigentlich wirklich bei den ersten Dates die Themen zu haben und dann ihr an den Lippen zu hängen inhaltlich. Und das ist aber faszinierend.
Sie inspiriert dich.
Immer noch. Also jetzt kenne ich sie anders und lerne sie noch anders kennen, aber das inspiriert mich. Und das ist etwas, was die Natur halt noch so viel hat. Wir vergessen das. Und vielleicht kennen das unsere Großeltern noch irgendwie, was man essen kann. Viele fangen an, jetzt vermehrt im Garten Zeit zu verbringen, weil sie auch Lust haben zu wissen, wo eigentlich unser Gemüse und unser Obst herkommt. Super schöner Trend. Also wirklich total cool, da einfach dem näher zu sein. Und am Ende spart man wirklich nicht Geld, wenn man sich ein Gemüsehaus baut und Blumenerde kauft und Saatgut kauft, statt den im Supermarkt zu kaufen. Aber die Experience ist cool. Und dann, du hast gesagt, du hast auch ein Kind. Mit Kindern gemeinsam zu zeigen, ich pflanze es ein und irgendwann ist da eine Tomate und ich esse die. Das ist 10 von 10 wunderschön. Und welche Rolle spielen da Insekten? Und warum sind irgendwelche Krabbeltiere nicht schlecht, sondern sehr nützlich? Und ich lerne sehr viel durch meine Kinder. Also der Robin wird bald 3 Jahre alt. Und ich musste mir Sachen beibringen und dabei lerne ich sie ja. Also ich konnte vor 2 Jahren nicht einen Bussard von einem Rotmilan unterscheiden oder sowas. Und das sind jetzt die coolen Greifvögel. Da gibt es auch viele Kleinstvögel, wo ich sage, ey, teilweise können Menschen nicht hören, was eine Amsel ist. Die ist dann wirklich überall. Und bei den Kindern, durch die lernst du es halt wieder. Und das mitzunehmen, auch diesen Teil der Natur, es gibt so viel wiederzulernen, was Menschen einfach vergessen.
Naja, aber du bringst natürlich auch eine gewisse Neugier mit. Also Anni ist dir jetzt einfach zugefallen, sozusagen. Und ich habe auf dem Weg hierher einen uralten Podcast von dir gehört, so ein bisschen, um so hier reinzukommen, in dieses Gespräch. Und darin hast du gesagt, du wolltest sie verstehen, weil der Interviewer dich fragte, wow, um in ein Moor zu gehen auf den ersten Dates, muss man wirklich verknallt sein. Und da meintest du, ja, war ich sicherlich. Aber ich fand diese Person so spannend, ich wollte sie verstehen. Und das fand ich wahnsinnig schön. Weil ich finde, so eine, auch zwischenmenschlich, sei es jetzt, klar, eine Sache ist natürlich Liebesbeziehungen, das andere sind überhaupt menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen. Ich finde, wenn man mit so einer Neugier aufeinander, auf das einem noch Fremde zugeht, dann lernt man ja, dann wird man ja selber so beschenkt. Und dann lernt man ja auch überhaupt, wie kann man selber daran wachsen. Und das finde ich auch an eurem Gespräch oder an eurem Ansatz so hope-punkig, wenn man so möchte. Dass dir ging es ja vorher nicht gut. So. Und jetzt gibt es auch immer wieder in dem, was ihr tut, Herausforderungen. Wie zum Beispiel, ja, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, jetzt mit Iran-Krieg und so weiter, die Budgets fehlen von einem Tag auf den anderen, brach auch ganz viel Unterstützung weg. Wenn ihr dann solche Herausforderungen vor euch habt, wie findet ihr dann die Kraft oder woher nehmt ihr denn dann die Kraft, weiterzumachen? Also ein Alltag mit 2 kleinen Kindern, das, also so einen Job zu leben und dann noch 2 kleine Kinder großzuziehen, das kann ja auch schlauchen. Es gibt ja auch sowas wie ein Activist-Burnout und so.
Alles zusammen. Also Activists brennen aus, also weil auch die Veränderung da nicht schnell gesehen wird und man arbeitet jahrelang und es passiert, verändert sich nichts. Auch als Familie kann man sehr leicht ausbrennen mit 2 unter 2. Ist das schon eine Herausforderung. Auch bei uns ist es ja auch so, auch wenn es so romantisch klingt, von den 5 Jahren, wo wir uns kennen, waren wir nur 1 Jahr ein Paar. Also relativ schnell haben wir gegründet und dann durch das Geschenk war sie relativ schnell auch schwanger. Und dann, also 3 Jahre davor, haben wir Kinder. Also wir hatten relativ wenig Zeit, wo wir als einfach nur als Paar diese Dinge macht, die man als Paar macht. Also nicht ins Moor zu gehen, sondern
immer wieder so ein Date.
So ein Date, ja. das müssen wir noch nachholen auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, dass wir halt wirklich Gesprächsthemen haben, auch heute noch. Im besten Fall nicht jetzt Krisenmodus, wie du gerade gesagt hast. Aber wir haben das Privileg, dass wir uns gegenseitig auffangen können. Ich bin sehr stark für unser Geldverdienen zuständig. Also das Unternehmen uns Geld geben für Projekte. Und das läuft gerade nicht so gut. Das können wir sagen. Ne? Es geht allen gerade so. Also auch den bekannteren Organisationen, größeren Organisationen, dass die jetzt gerade Engpässe haben finanziell. Aber gerade wissenschaftlich, wie wichtig Moore sind, ist es gerade höchst spannend. Denn was ich bis vor wenigen Wochen nicht auf dem Schirm hatte einfach, ist, Moore brennen nicht, wenn sie intakt sind. Und wir reden
auch neu.
So, wir reden immer von, was können Moore für uns tun? Und es kommt irgendwie was Neues dazu, wo ich merke, total geil. Also eigentlich muss es total, total leicht sein, Gelder einzusammeln. Und das ist gerade für mich faszinierend. Und deswegen jetzt auf der Expedition, auf der wir gerade waren, haben wir auch, während wir ein Moor angeguckt haben, im Hintergrund eine Rauchschwade gesehen. Also offensichtlich ist was in Brand gegangen.
Ihr wart in Frankreich.
Genau.
Wo es in diesem Sommer sehr viel brannte, wegen 2026.
So, und das ist so wahnsinnig nah an unserem Thema. Das heißt, während gerade der Planet für uns Menschen in Schwierigkeiten ist, haben wir gleichzeitig das Gefühl, genau am richtigen Hebel zu sitzen. Sonst würde ich, glaube ich, jetzt wieder durchdrehen wie damals, zu sagen, es brennt, ich muss doch irgendwas tun, außer Feuerwehrmann werden. Und wir sitzen genau da, wo man sein müsste. Und gleichzeitig haben wir auch eine Organisation, die auch schon Kontakte hat. Also wir machen in wenigen Wochen ein Event mit Patagonia zusammen, wo wir den Film zeigen, wo wir auch ein Moor besichtigen werden. Das heißt, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Ob es am Ende ausreichen wird, werden wir sehen. Das werden wir dann unseren Kindern dann irgendwie Bericht erstatten müssen. Aber gerade will ich gar nichts anderes tun und hoffe, dass wir das als Organisation halt hinbekommen werden, aber das ist ja auch der Antrieb gleichzeitig. Also, das klingt jetzt wirklich sehr kitschig, aber ich möchte nichts anderes tun, gerade als das Thema zu bearbeiten, weil ich glaube, dass das größte Potenzial, was wir Menschen haben, Moorschutz ist. Ich gucke mir auch in andere Sachen rein. Ich habe gerade die Biografie durch von Boris Herrmann, dem weltbekannten Segler. Mhm. Sehr inspirierend. Ich werde niemals so krasse Expeditionen unternehmen. Bin neidisch drauf. Deswegen lese ich die gerne, was für Abenteuer er erlebt auf dem Ozean. Aber das Buch ist super gruselig, weil er ja ganz genau weiß, wie sehr die Ozeane gerade leiden mit Klimawandel, mit Überfischung und solchen Themen. Müll. Aber auch er macht, ja, wie die meisten dieser Bücher am Ende, Hoffnung. Was wurde schon geschafft? Dass die Wale zurückkehren wegen der ganzen Walschutzprogramme und. Und war dann mit seinem Team, also er nicht, aber sein Team mit Lisa Neubauer in der Antarktis zum Beispiel. Das macht mir Hoffnung, weil ich dann auch seine jahrzehntelange oder jahrelange Karriere durchlese und merke, auch er hatte Schwierigkeiten. Auch er hatte Schwierigkeiten, Sponsoren zu finden und kann das von ihm abgucken. Wir können von anderen lernen. Und so gibt es wirklich viele Bücher. Also parallel, ich habe das Buch durch, jetzt höre ich die Biografie von Richard Branson. Mhm. Er ist so ein Vollblut-Crazy-Unternehmer mit Virgin, was wirklich, man muss sie jetzt als Person nicht mögen, als Stil, aber durch wie viel Shit man als Gründer, als Unternehmer, als Geschäftsführer durchgehen muss, das gehört dazu. Und jetzt sind wir gerade in so einem Shit und ich möchte einfach davon ausgehen, dass wir Wege finden, da rauszukommen.
Das ist ja auch Dünger.
Genau. Es stinkt, aber es gehört einfach dazu. Wir brauchen das. Und deswegen wird es wieder bessere Zeiten. Wenn nicht, dann sind wir eh alle vorbei. Ne? Aber deswegen, es ist auch da wieder eine langweilige Analogie, aber es trifft einfach gerade unsere Situation. Es ist wie Wellenreiten. Es gibt einfach große Wellen, den nimmst du sie oder du tauchst unter, keine Ahnung was. Und es geht rauf und runter. Und bei uns zum Beispiel, der nächste Hoffnungsschimmer ist das Weihnachtsgeschäft. Also dann kommen wieder Spenden, dann überlegen sich Unternehmen wieder, ach, wir haben noch Budget übrig, dann geben wir es halt einer NGO oder sowas. Das ist da, wo wir die meisten Spenden einsammeln. Also in den 3-4 Wochen vor Weihnachten nehmen wir viel mehr ein, als in den 11 Monaten zuvor an Spenden. Und bis dahin müssen wir jetzt durchhalten und dann können wir Energie tanken. Wir haben uns noch ein besonderes Schmankerl oben drauf gesetzt. Wir haben jetzt schon eine weitere Expedition vorbereitet. Wir werden einen Monat lang in Japan sein.
Hab ich schon.
Ja, genau. Siehst du? Also den ganzen Monat mit dem gemieteten Camper werden wir dort die exotischen Moore dokumentieren, vielleicht auch einen kleinen Film draus machen, viel fotografieren. Unsere Kinder sind damit dabei. Wir zeigen denen dann wieder, wie dort die Natur aussieht. Aber gleichzeitig sind wir große Japan-Nerds. Wir mögen das Essen, wir mögen die Kultur. Bis auf den Walfang natürlich und ein paar andere Sachen. Aber insgesamt mögen wir japanische Kultur gerne. Und darauf arbeiten wir hin. Und diese Sachen braucht man auch. Auch als Paar. Also auch da werden wir dann auch wieder eine gute Auszeit haben. Und diese Frankreich-Reise, die wir gerade hatten mit den beiden Kleinen, war auch ein Test dafür. Und es hat geklappt. Also die Kita war eh zu. Was sollen wir denn hier in einem Haus rumsitzen und zum Spielplatz gehen? Aber lass uns lieber die Moore in Frankreich angucken. Und das war wunderschön.
Wie schön, ja. Wie schön. Was würdet ihr denn machen mit den nächsten 10 oder 100.000 Euro, die man euch spenden würde?
Das meiste unseres Geldes geht in die Renaturierung. Das heißt also nicht jeder Cent davon, weil wir natürlich auch Gehälter haben und Steuerberater bezahlen müssen. Das meiste geht in die Renaturierung. Und das ist auch unsere Kennzahl, an die wir uns messen lassen. Und dieses Jahr erwarten wir, dass wir knapp 200.000 Quadratmeter machen werden, also 20 Hektar.
Dieses Jahr? Mhm. 26?
Genau. Das sind wir auf einem guten Wege.
Wir sind im August.
Wir sind im August, genau. Ja. Auch, dass wir der Marathon gerade stattfindet, allein der soll 10 Hektar, also 100.000 Quadratmeter ermöglichen durch die Sponsoren. Also sind wir auf einem guten Wege und es ist einfach unser erklärtes Ziel, dass wir das erreichen. Gleichzeitig investieren wir aber auch in neue Themen. Also wir entwickeln gerade unsere eigene Technologie im Bereich Moorschutz, um Wasserstände zu messen, um Prognosen mit KI zu machen, um Wetterdaten einzubauen, Satellitendaten, Drohendaten. Also sehr technologisch. Das braucht einfach Geld. Aber das Spannende ist, wenn du da was hast, kannst du sehr gut skalieren. Das Wort ist nicht sexy, das klingt sehr wirtschaftlich, aber wir können mit der Technologie auf einmal nicht nur 3-4 Moore in Deutschland machen, sondern hunderte Moore weltweit bei der Renaturierung unterstützen. Und wir wissen, dass dort technologisch noch sehr viel Potenzial ist und die klassischen Moorschutzorganisationen jetzt nicht unbedingt die Kompetenz haben, eine KI zu entwickeln. Und daran arbeiten wir schon seit 2 Jahren. Wir haben schon eigene Sensoren gebaut, die sind im Moor installiert und ich könnte jetzt gucken, wie ist der Wasserstand so, trotz der Trockenheit. Und das macht extrem viel Spaß, da einfach weiterzuentwickeln und auch da Trends mitzunehmen. Also wir haben alle so eine gewisse KI-Überdrüssigkeit und KI-Slops irgendwo, aber für den Morschus das zu verwenden, und das kann ich jetzt sogar mal teasern, also heute haben wir ein neues Feature fertig gemacht. Das ist ein Agent, mit dem man sich mit den Mooren unterhalten kann. Das heißt, wir haben eine Karte von jetzt gerade den schönsten Mooren Europas. Wo kann ich da hingehen? Gibt es da einen Parkplatz? Ist das kinderwagengerecht zum Beispiel? Wäre ein sehr wichtiges Thema von uns. Mhm. Was kann ich da entdecken? Welche Tiere gibt es da? So ein bisschen wie Pokémon. Welche Tiere kann ich da erwarten? Und jetzt seit heute haben wir ein neues Feature, das ist einfach dieser Agent. Das heißt, ich kann mich mit dem Moor unterhalten. Das bedeutet, ich kann dem Moor Fragen stellen. Ich kann natürlich fragen, wie geht's dir? Brennst du? Oder auch, was ist der beste Zeitpunkt, um zu kommen, um vielleicht Kraniche zu sehen oder die Wollgrasblüte oder solche Fragen kann ich dem Moor stellen. Dafür brauchst du einfach eine künstliche Intelligenz. Und das hilft uns natürlich, das Thema Moor zu transportieren, dem eine buchstäblich eine Stimme zu geben. Und ich habe es heute ausprobiert und es macht einfach richtig Bock. Es macht wirklich, richtig Spaß. Und ich glaube, es wird ein wichtiger Baustein, um den Menschen das Thema Moorschutz einfach näher zu bringen und denen auch zu sagen, ihr wisst nicht, was am Wochenende tut. Guckt doch mal, ob vielleicht ein Moor in der Nähe ist. Geht auf Mission to Mars Discovery.
Großartig, ja.
Und seht mal nach, weil nicht alle Moore kann man besichtigen. Also nicht alle sind intakt, meistens sind trockengelegt, aber auch die, die renaturiert sind, meistens irgendwie entlegen. Aber wir haben nur die, wo man wirklich auch hingehen kann.
Man braucht doch einen Steg, um über ein Moor zu gehen, ja.
Bingo, und das ist auf jeden Fall, genau. Und die sind dann da drin. Und ja, das macht uns natürlich wieder Heidenspaß, weil wir sozusagen gerade so eine Art Moor-Tester. Also es gibt ja so, weiß ich nicht, früher auf Instagram so Reisetester mit Ortester, Kaffeetester. Und wir testen die Moore. Wir bewerten die nicht anhand von einer Sternskala, aber wir sagen, hey, wenn ihr, weiß ich nicht, etwas wollt, wo man sehr viel Natur sieht oder was kindergerecht ist oder der, zum Beispiel, das sind auch Moor-Lehrpfade, also Schilder, wo man sich einlesen kann, das bereiten wir alles vor. Und ich mache dafür die Fotos gerade und das macht mir einfach riesengroße Freude. Das heißt, die Flaute der Spenden, oder sagen wir mal, der Unternehmensunterstützung nutze ich gerade wieder für kreativere Arbeit. Und da bin ich auch gerade sehr dankbar für. Denn wenn jetzt morgen sehr gerne 10 Unternehmen auf uns zukommen würden, würde ich wieder weniger kreativ arbeiten, sondern wieder mehr Manager sein. Aber jetzt, wo gerade ja, Sommerflaute ist, kann ich wieder fotografieren. Und gestern war ich mit meinem Sohn und wir hatten jemanden zu Besuch hier, die auch mal Moor sehen wollte. Sind wir zu einem Moor gefahren, auf einem Moorturm gewesen. Und das als Job zu haben, ist natürlich ein positives Impact. Ich kann meine Kinder involvieren, aber es tut mir auch gut, abends mal rauszugehen und mal in die Natur zu gehen und nicht eben nur Serien zu gucken oder Kneipen zu gehen.
Das kann ich verstehen. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier bei euch. Also man steigt hier aus bei euch und das ist, man atmet erstmal ein, also man merkt schon die Natur. Es macht einfach merklich einen Unterschied, also ja, das merkt man einfach, wenn man aus der Stadt kommt. Was müsste deiner Meinung denn passieren, damit man, weil wir jetzt gerade darüber sprachen, Mission to Mars, statt Mission to Mars, damit auch zukünftige Generationen, sag ich mal, unsere Kinder, idealerweise deren Kinder und Kinder, noch eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben, mit sauberer Luft, mit Wäldern, die man noch besuchen kann, mit Mooren, die man noch besuchen kann. Was müsste passieren? So eine große Frage.
Ja, also ich möchte sie vor allem aus dem Marketing heraus beantworten. Also natürlich müssen wir Moore renaturieren, das ist ja klar. Aber wir sind auch da, wie bei Technologien, oft nicht mehr beim Punkt, dass wir nicht wissen, was zu tun ist, sondern dass getan werden muss. Aber was mir gerade fehlt, und ich glaube, es geht gerade auch vielen so, dass uns einfach die Vorbilder fehlen. Hm. Es ist so schwer, Menschen zu nennen, wo wir sagen, guck mal, die sind doch richtige krasse Vorbilder. Ich meine, Jane Goodall, die im Bereich Schimpansen weltbekannt war, ist gerade gestorben. David Attenborough ist gerade 100 Jahre alt geworden. Also wie lange der macht, ist eine große Frage. So, dann gibt es noch ein paar andere, die auf spezifische Bereiche irgendwie unterwegs sind. Ozeane zum Beispiel.
Ja.
Auf Ozeane.
Hermann.
Hermann, aber auch noch ein paar andere, genau. Aber so im Großen und Ganzen, es ist schwer, die Superstars, wir retten den Planeten für uns Menschen zu finden. Auch eine Greta Thunberg, die lange sehr aktiv gewesen ist, hat sich so ein bisschen
umorientiert.
Sehr gut formuliert. Vielen Dank. Und das fehlt uns einfach zu sagen. Und auch die Menschen, die man kennt, sind halt so ehemalige oder aktuelle Hollywood-Stars, die wo immer noch sowas mitschwingen, okay, die fliegen mit dem Privatjet jetzt zu einer großen Konferenz.
Leonardo DiCaprio
zum Beispiel
und so weiter.
Genau, oder Taylor Swift, die entsprechend mit dem Privatjet irgendwie alles macht, aber dann gleichzeitig sagen, sie müssen den Planeten schützen. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig nachvollziehbar, aber sonst gibt es halt nicht viele und vor allem nicht für das Thema Moore.
Im Gegensatz zum Unternehmertum zum Beispiel.
Im Gegensatz zum Unternehmen. Bingo. Also, ja, und also ein Freund von mir hat dann so einen LinkedIn-Post gemacht mit Name this Brand. Und dann siehst du halt die Nike, Swoosh und weiß ich nicht, VW-Logo. Du kannst alle Marken benennen und dann 5 Blätter von Bäumen aus Deutschland. Und wie viele davon kannst du benennen? So. Und da ist einfach ein Riesengap. Und da Wege zu finden, dass Menschen da wirklich sehr aktiv sind. Also wir sind sehr große Fans von der Arbeit von Luisa Neubauer, die aber noch jung ist. Aber was ist die Generation zwischen Luisa, Mitte, Ende 20, und David Attenborough, 100 Jahre alt?
Ja.
Ja. Und dann ist aber immer noch viel Platz. Wir versuchen das. Ne? Also,
Alexander und Annie Cornelsen.
Wir versuchen da reinzukommen, also mit dem spezifischen Thema. Deswegen versuchen wir auch Dinge zu tun, wo die breite Aufmerksamkeit über soziale Medien oder Presse auf uns reagiert. Deswegen ist auch der Film auf Englisch. Wir versuchen da reinzukommen. Das Problem bei uns ist, wir wollen es eigentlich gar nicht. Also Annie, darf ich so sagen, möchte nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Die ist Wissenschaftlerin, die möchte gerne forschen, die möchte gerne auch Impact haben. Am liebsten ist sie im Moor mit der Familie oder sogar alleine. Und ich kann es, aber ich bin auch nicht gemacht für einen Social Media Star. So. Wir sind nicht die Richtigen dafür. Und wir machen das jetzt nicht, weil wir es wollen oder weil es leicht ist, sondern weil es gemacht werden muss. Aber wir wünschten, da wären noch mehr Menschen, denen wir diese Mission, diese transportierende Message übergeben könnten. Aber wir finden sie aber nicht. Und auch nicht in den jüngeren Leuten irgendwie, die haben andere Dinge zu tun, andere Herausforderungen, andere Interessen. Und in älteren Generationen, die haben dann wirklich ihr Image im Bereich Fashion oder Reisen oder und Gründertum gemacht. Aber so wirklich viele Ikonen im Bereich Planet Heroes. Du kannst immer rumfragen, wer wen so kennt. Also deine Podcast-Gäste vielleicht. Aber da ist extrem viel Need, glaube ich. Und ich wünsche mir einfach, dass noch mehr Menschen sich dieses Thema annehmen, die einfach Charisma haben.
Strahlkraft. Also ich finde, ihr habt mit Mission to Mars schon eine Strahlkraft, ein
ja.
Potenzial. Aber ich verstehe auch, dass man da nicht so im Mittelpunkt stehen möchte.
Ja, also wir versuchen es. Und wir werden jede Chance nutzen, jede große Bühne nutzen für unsere Mission, die der Moorschutz ist. Aber wir haben jetzt vor kurzem zur größten Klimakonferenz in Europa eingeladen, die Change Now in Paris. Und dann wurde Anni für eine Panel-Diskussion eingeladen, haben uns gefragt, wie können wir das Keynote-Speaker einladen? Weil letztes Jahr hatten wir Natalie Portman und davor hatten wir Macron und keine Ahnung was. Ich dachte, für einen Moorschutz gibt es niemanden viel Bekannteres als meine Frau. Also meine Aufgabe ist auch so ein bisschen, Anni als eine sehr bekannte Moorschützerin aufzubauen. In der Wissenschaft gibt es das, also da gibt es eine Franziska Tanneberger, die kennt jede Person, die sich mit Moorschutz beschäftigt, als aus der Wissenschaft her, aber in der breiten Masse, die man auf der Straße erkennen würde, oder die in allen Talkshows eingeladen sind, wird es halt relativ schnell dünn. Am Ende haben sie eine ganz fantastische Frau gefunden, das ist die Dr. Mosona Mumba. Hast du wahrscheinlich nicht gehört, aber sie ist die Sekretärin, die Chefin von der größten Moorschutzorganisation, die nennt sich RAMSA. Und was die machen, ist halt zu bestimmen, welche Moore auf den ganzen Planeten die wertvollsten und schützenswertesten sind, also von internationaler Anerkennung sind. Die sind auch in so einem Film, ist jetzt der Begriff definiert. Und sie war am Ende auf der Bühne. Diese Frau ist fantastisch. Die hat wirklich, das ist eine Frau, die auf die Bühne geht, die ist schwarz und hat immer sehr farbige Kleidung an und eine Art, wie sie redet, die einfach alle Menschen in ihren Bann zieht. Aber irgendwie kennt die keiner. Und seitdem wir sie kennen, lieben wir es jedes Mal, einen Termin zu haben, wo wir sie sprechen können, weil sie gibt uns Kraft, mit ihr zu sprechen. Und sie geht auf die Bühnen auch. Jetzt waren wir auf einer anderen Konferenz zum Thema Moorschutz in Deutschland. Und steht dann und sagt dann, es braucht mehr Menschen wie Mission to Mars und die kann das so schön transportieren. Man will fast mitjubeln, mit so einer Energie hat sie. Aber leider kennt sie ja noch keiner. Und das braucht es, dass wir Wege finden, diese Menschen in die breite Masse zu bekommen.
Wie gibt so jemand euch Kraft? Was ist es daran, wie sie redet, das euch Kraft gibt?
Also sie hat einfach diese captivating Art. Also die hat diese Art, wie sie einfach also sofort diesen Raum einnimmt, eben mit ihrer Stimme und mit dieser Bewegung, wo man einfach direkt reingezogen wird. Also Anni ist auch vom Körperbau eher so eine zierliche junge Frau, die auch nicht laut redet, aber ihre Sätze sind einfach perfekt formuliert. Sie kann auch sehr gut diese wissenschaftlichen Themen transportieren.
Und sie spricht sehr klar.
Sehr klar, genau. Und die ist auch perfekt für Podcasts geeignet.
Unbedingt.
und die Dr. Mumba, die ist dann wirklich so richtig laut und cool und hat, während sie redet, immer so ein Grinsen auf dem Mund. Und dann gibt jedem Menschen das Gefühl, gesehen zu werden.
Okay. So, ja.
Alex, endlich lernen wir uns mal kennen. Wir wollten uns eigentlich in San Zimbabwe treffen, aber da habt ihr gerade euer Kind bekommen. Ich wusste nicht, woher sie das wusste, aber so kommen sie rein. Vielleicht wurde sie auch perfekt gebildet.
Naja, nein, wahrscheinlich hat sie sich auch einfach für euch interessiert, wenn es wirklich so wenige Menschen gibt, die sich für den Moorschutz. Also ich glaube, das darf man immer nicht unterschätzen, wenn man so still und leise vor sich hin arbeitet. Es gibt ja da draußen wirklich Menschen, die durch euch inspiriert sind.
Ja, hoffentlich.
Und auch sie würde ja, auch ihre Stimme würde ja nicht so viel Gewicht tragen, wenn es nicht Menschen gäbe, die ihre Mission auch weiterführen würden. Insofern, also ich will mal so ein bisschen so eine Lanze brechen für die Leisen.
Ja, leider.
Weil ohne die Leisen, stell dir mal vor, jeder wäre laut.
Ja, und deswegen sind Podcasts auch so schön, weil man sich auch Zeit nehmen kann, in die Tiefe zu gehen und zu überlegen. Und es ist nicht Social Media, was immer laut und schnell ist irgendwie und du hast genau eine Sekunde Zeit, um die Aufmerksamkeit der Leute zu catchen, einzusammeln oder auch irgendwie, wir mögen auch Fernsehen, also das klassische Medium, weil es einfach sehr viele Menschen erreicht, die wir über unsere Kanäle nicht erreichen. Und wir hatten das große Privileg, dass das Thema Mission to Mars schon häufig irgendwie im Fernsehen gewesen ist, ob jetzt bei einer Brisante zum Marathon oder in Abendnachrichten oder jetzt bei einer Talkshow, also wirklich so eine Talkshow mit anderen, mit echten prominenten Menschen, mit Sängern und Lilo Wanders und Tatortkommissaren. Und dann sitzt du da und denkst du, genau da müssen wir hin. Genau da müssen wir hin, einen Weg finden, dass am Ende die Nachbarin, oder jetzt hier im Dorf, wo du gerade bist, sind wir natürlich auch bekannt. Also der Bürgermeister hat irgendwann angehalten und hat gesagt, hey, ich kenne dich aus dem Fernsehen, mach doch Moorschutz, wir haben hier doch auch Moore. Und ich so, ja
mega.
Deswegen sind wir ja hier. Wir wollen in der Hoffnung, dass wir hier in der Nähe auch ein Moorprojekt bekommen werden. Da muss man hingehen und das versuchen wir und immer wieder. Und deswegen, das hat man weniger im Griff. Social Media kannst du, würde ich sagen, ich mache jeden zweiten, dritten Tag irgendeinen Beitrag, versuche was Neues, versuche was Witziges, versuche was Wissenschaftliches. Wissenschaft funktioniert nicht. Mm. Nur Fakten funktioniert nicht. Aber persönliche Stories. Und die schreiben sich zum Glück von selbst, wenn man auf Reisen ist, wenn man Kinder hat, wenn man was unternimmt und nicht in Anführungsstrichen nur zu Hause rumsitzt, schreiben sich die Stories zum Glück von selbst. Und dann kann man aber auch Social Media, das ist aber so mein Marketing-Tipp, nutzen, um Dinge auszuprobieren. Also wir schreiben zum Beispiel gerade ein Buch. Nach dem Film muss natürlich auch ein Buch veröffentlichen. Das kommt dann nächstes Jahr in einem wundervollen Verlag. Und ich nehme mir so mal ein Kapitel vor und dann nehme ich einen Teil davon raus und poste das auf LinkedIn. Und wenn ich merke, da reagieren hunderte von Menschen drauf, weiß ich, okay, cool, das werden die auch wirklich lesen, das ist spannend. Und deswegen kann man auch Social Media extrem gut herumexperimentieren.
Zu wissen.
Was klar tut. Und wer so die meisten Pressethemen, auch der Spiegel kam auf uns zu, weil sie einen LinkedIn-Beitrag gesehen haben. Auch die Bild-Zeitung hat uns interviewt, war noch mit uns im Moor, weil sie unseren Beitrag gesehen haben, ich habe meine Gründerin auf Tinder kennengelernt. Mhm. Es haben also hunderttausende Menschen haben diesen Beitrag gesehen. Was auf LinkedIn ist einfach viel. Und das, ich glaube, am Ende hat der Beitrag in dieser Zeitung, in diesem Medium, nicht ansatzweise messbar irgendwas gebracht. Aber wir können sagen, wir waren mit Amore für die Moore in der Bild.
Ich finde Amore für die Moore super.
Genau, das haben wir auch getestet.
Cool, sehr schön. Ich glaube, wir kommen langsam so ans Ende unseres Gesprächs, aber eine Frage stelle ich auch allen Gästen. Wenn du jetzt heute 2026 nochmal 20 Jahre alt wärst, welchen Rat würdest du dir da geben?
Wie alt bin ich in diesem Szenario?
Du bist 20 jetzt heute.
Mhm. Also jetzt voll, nein, ich bin, achso.
Fertig, du bist heute fertig mit dem Studium.
Ich bin voll,
stell dir vor.
Gerade in der Schule.
Ja, oder fängst an, keine Ahnung.
Ja, das große Privileg davon, jung zu sein, ist, man kann Dinge ausprobieren. Man kann gründen, man kann einer NGO beitreten, man kann eine Reise machen, man kann wirklich krasse Expeditionen machen, man kann sich in den Flixbus setzen. Das ist das, was mir alles gerade fehlt. Also die Maren Ohner, die auch eine Buchautorin, die war jetzt zu Besuch, die ist einfach Fahrradtouren, fährt seit Tagen Fahrrad durch die Gegend. Die hatte keine Kinder, das heißt, sie hat gerade sich auch eine Auszeit genommen, aber mit Anfang 20 hat man so viele Freiheiten. Man hat kein Geld, aber es spielt keine Rolle.
Und die Zukunft ist noch so offen.
Man kann wirklich einfach probieren. Und da bin ich aber, das gönne ich den Menschen auch und ich möchte, dass sie es auch nutzen, dass sie auch wirklich Dinge ausprobieren. Und ich missgönne denen, das klingt wirklich gemein, aber einfach so eine geradlinige Karriere zu machen. Also irgendwie was zu studieren, dann den Junior zu machen, den Senior zu machen, dann Head of irgendwas zu sein. Das würde ich meiner Person nicht raten, sondern wirklich probier es aus und guck, was einfach da draußen ist. Und je wilder und verrückter es ist, nicht gefährlich vielleicht oder nur ein bisschen gefährlich, desto schöner wird es, weil ich finde, man kann nur so lernen und nur so wirklich verschiedenste Sachen, so einen Blick auf alles bekommen. Und am Ende sage ich das natürlich auch, weil das meine Historie ist. Also ich habe nicht den klassischen Lebenslauf, aber die Mission to Mars, die wir haben, profitiert halt einmal sehr stark von Anis Fokus auf die Wissenschaft, aber unternehmerisch vor allem davon, dass ich gefühlt schon alles gemacht habe, von Social Media Foren betreuen bis Dinge verkaufen, bis bei VW im Werk putzen, bis hin zu Marketingstrategien bauen. Also ich habe irgendwie alles ausprobiert und ich bin nicht der beste Marketingmensch der Welt. Aber im Bereich Moorschutz, wo es gar kein Marketing gibt, und ich das bündeln kann mit ein bisschen unternehmerischer Erfahrung, können wir uns ziemlich breit aufstellen. Und das braucht man einfach, um Dinge aufzubauen. Man muss über den Tellerrand hinweg. Man muss es einfach. Und das macht es entweder selber, das heißt, man probiert alles selber aus, oder man verknüpft sich mit Menschen, die einfach anders sind. Denn Silos und zu sagen, die anderen sind böse oder die anderen sind gefährlich, ist das, was ich unbedingt vermeiden möchte. Und das gilt halt heute vielleicht sogar noch mehr als damals. Und es werden immer noch zu viele Firmen von 3 BWL-Justussen gegründet. Und in unserer Bubble, also im Bereich, ich sag mal, Naturschutz, gibt es immer noch zu wenig Männer. Das ist mein Abschluss.
Zu wenig Männer.
Zu wenig Männer. Das ist mein Abschlussplädoyer sozusagen, weil ich mich damit auch fürs Buch beschäftige. Wann wird ein Mann eigentlich zum Umweltschützer, zum Klimaschützer? Und die Antwort ist immer, kann man fast schon sagen, wenn sie Väter werden.
Ja.
Das ist das, wo ein Mann anfängt, sich bewusst zu werden, was hinterlasse ich eigentlich und das nicht irgendwie Statuswerte sind. Bei Frauen ist es anders. Aber bei Männern, und ich bin nun mal ein Mann, deswegen darf ich das so streng sagen, ist das viel zu spät. So, bei uns bewerben sich vor allem Frauen. Und es braucht halt auch die anderen 50%, um den Planeten für uns Menschen zu erhalten. Und es gibt nicht ohne Grund das wundervolle Buch Männer, die Welt verbrennen.
Kannte ich doch nicht.
Ja, das ist das. Und da ist auch ein riesiges Potenzial reinzugehen, weil Männer sind halt leider, aber es ist jetzt der Status quo, Personen, die Macht haben, die Kontakte haben, die auf Ressourcen Zugriff haben und die viel zu wenig das für den guten Zweck nutzen.
Ja, da steckt viel Wahrheit drin. Eine Sache kommt mir jetzt aber noch in den Sinn und da möchte ich noch kurz reinbringen, weil ich die eben auch in diesem Podcast, den ich auch verlinken werde, gehört habe. Der war gut. Keine Angst. Ja. Nein, aber eine Sache hast du gesagt, die ich richtig schön fand und richtig war, dass ich glaube, du wurdest gefragt, was du gerne der Menschheit da draußen mitteilen wollen würdest. Und da hast du gesagt, wenn du gerade einen guten Moment hast, jeder trägt ein Päckchen, Probleme gibt es immer, aber wenn du die Sonne scheint und du hast ein Dach über dem Kopf und es geht dir gut, du bist gesund, so, dann genieß den Moment. Wie erinnerst du das zufällig? Oder magst du da nochmal in deinen Worten sagen, was du damit meintest?
Was ich da meine, wo ich hinaus möchte, ist auch vom Privileg zu sprechen. Also auch hier wieder, ich bin ein Mann, ich habe eine helle Hautfarbe, ich lebe in einer Demokratie, ich bin gesund, ich habe im Lebenslotto gewonnen. Und das darf man erstmal wertschätzen, zu sagen, okay, mir geht es gut. Und dann zu sagen, okay, wofür nutze ich das? Nutze ich das, um mein Vermögen zu vermehren? Oder nutze ich das, um Gutes zu bewirken? Und tatsächlich ist das auch so in der Form drin im Buch vom Patagonia-Gründer, dass wenn man diese Privilegien hat, hat man auch die Pflicht, Gutes zu tun. Und wenn man dann nicht Gutes tut, dann ist es was Schlechtes. Und deswegen genießt es und seid dankbar dafür, dass es euch gerade gut geht. Aber im nächsten Schritt auch gerne überlegen, wie kann ich das jetzt für was Gutes nutzen? Und das passiert meiner Meinung nach zu wenig. Ich glaube immer noch, dass Viele Menschen versuchen, ihr Glück noch mehr zu vermehren, ohne zu verstehen, dass Vermehren über andere Menschen doch noch leichter geht. Eine Mutter versteht das. Wenn man ein glückliches Kind hat, ist es das größte Glück. Väter verstehen das. Aber ich glaube, dass da noch extrem viel Potenzial ist. Da dieses scheint mir gerade die Sonne gerade sehr schön auf den Rücken hier, einfach diese positive Energie zu nehmen und auch auszustrahlen.
Vielen, vielen Dank, lieber Alex, für dieses wundervolle Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank für die Fragen, für die Vorbereitung und für die Aufnahme. Dankeschön.
Das war Alex Cornelsen von Mission to Mars. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht und ganz konkret Hoffnung gegeben. Moore sind wahre Klimahelden, die nicht nur Wasser speichern und bei Bedarf wieder abgeben, sondern auch CO2 binden können. Legt man Moore trocken, geben sie das CO2 wieder frei. Aber man kann trockengelegte Moore eben auch wieder renaturieren, und zwar innerhalb von wenigen Jahren. Wir schreiben gerade August 2026. Überall in Europa und darüber hinaus brennen Wälder. Und der Klimawandel macht sich einfach mehr und mehr bemerkbar. Nicht zuletzt in sinkenden Wasserständen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme aus einem gewissen Gefühl der Ohnmacht. Und genau da setzt Hope Punk ja an, dass man sich dieser Ohnmacht eben nicht ergibt, sondern irgendwas tut. Ich komme ja eben nicht aus dem Umweltschutz oder so, und deshalb freue ich mich über Initiativen wie die von Alex und Anni und bin den beiden auch sehr dankbar dafür, dass sie das, was sie tun, machen. Für die Organisation Mission to Mars sind Unternehmen der größte Hebel. Aber auch als Einzelperson kann man unterstützen, indem man zum Beispiel beim Marathon mitmacht, der noch bis Mitte September 2026 läuft, oder eine Patenschaft für ein Stück Moor abschließt. Auch ein schönes Geschenk übrigens. Das geht alles über die Webseite missiontomars.org. Ich finde es jedenfalls sehr beeindruckend, mit welcher Ruhe und Kraft sich Alex und Anni ihrer Mission widmen. Ihr Impact ist jetzt schon beachtlich, finde ich. Und ich wünsche den beiden noch viel, viel mehr davon. Also, guckt euch die Webseite an. Sie ist genauso wie der Film über die beiden und die Entstehungsgeschichte von Mission to Mars in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, dass die heutige Folge von Hope Punk euch gefallen hat. Falls ja, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an maite@hopepunk.eu. Auch in den nächsten beiden Wochen geht es wieder um Renaturierung, bevor es dann wieder um etwas anderes geht. Aber ich bin sicher, dass dieses Thema diesen Podcast auch weiterhin begleiten wird. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.